und herzlich willkommen zurück zum Podcast It's All About von, wie hießen die nochmal?
Der eine war, glaube ich, da.
Müller. Also wir machen immer so blöde Witze am Anfang. Henne und Jens, heute zu Gast bei uns Roland Meyer de Voltaire. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Ja.
Sehr schön. Wir freuen uns mega, dass du da bist. Du bist Filmkomponist, du bist Popmusikkomponist, du bist Sänger. Du warst in einer wilden Indie-Band unterwegs, deutschsprachigerweise heute in der Band oder Artist-Projekt Schwarz.
Ja.
Mit englischen Texten. Mega schön, dass du da bist.
Herzlich willkommen.
An was arbeitest du denn alles aktuell gerade?
Es sind wie immer tausend Sachen parallel. Ich habe ein Lied für eine Serie gemacht, die über RTL Plus, Warner und HBO rausgekommen ist. Dann parallel dazu produziere ich ein paar Stücke für meinen Freund Enno Bunga in einem neuen Album und schließe gerade mein eigenes Album ab.
Da waren wir gerade schon beim Kennenlernen. Du hängst noch an einem Stück, hattest du gerade gesagt.
Ach, wenn es nur eins wäre.
Oh. Hängt doch immer an einem Stück.
Dürfen wir dich fragen, was da zu erwarten ist? Ist es also eine richtig klassische LP mit 10 bis 12 Songs oder?
Ja, irgendwie schon. Also es ist, ich weiß, das ist irgendwie mittlerweile ein bisschen altmodisch und vielleicht auch bei der Musik, die ich mache, auch gar nicht so üblich mehr, das heute zu machen. Aber ich glaube, zum einen merke ich so, für mich als Rahmen kann ich das ganz gut brauchen, um da irgendwie so drauf hinzuarbeiten und irgendwie zu sagen, so, ich habe irgendwie einen Grundrahmen, in dem ich mich bewege, stilistisch, vielleicht auch thematisch, obwohl ich da jetzt nicht so, ich habe jetzt noch nie in meinem Leben geschafft, ein Konzeptalbum zu machen, weil ich dafür immer zu sehr nach links und rechts ausstreuner. Nicht zuletzt, ich habe auch große Töne gespuckt vor 2 Jahren und Menschen in einer Crowdfunding-Kampagne versprochen, dass es dieses Album geben wird. Es kommt schon mit Verspätung, aber ich muss es auch machen.
Okay.
Will es aber auch machen.
Ich glaube, Release ist irgendwann Mitte September?
Genau, ja.
Okay, das ist auch dein steingemeißeltes Release und kommt nicht dann doch 2024?
Nee, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt wirklich, also das mit den Stücken war jetzt wirklich auch, das war auch schon fast präzise. Es sind, glaube ich, sind 3, an denen 3, ich jetzt noch gerade, die ich gerade noch abschließe. Also da schreibe ich Neues mehr oder so, ja.
Okay, und dann beginnt auch demnächst schon die Promophase mit Single und...
Genau, ja. Erste Single kommt Ende nächsten Monat raus, Ende Juni. Und wir wurden auch schon Musikvideos gedreht und irgendwie ganz, also ich bin eigentlich schon so mittendrin.
Okay, mitten in der Promo-Phase. Ich fand es ganz spannend, weil Chris von deiner Agentur Superlife Promo hatte mich angeschrieben, gesagt, hey, wer was für euch? Und ich glaube, ehrlich gesagt, hat er mich 3 oder 4 Mal angeschrieben. So, wir kriegen natürlich ganz viele Anfragen und im Normalfall, also hauptsächlich haben wir Freunde, Bekannte, Leute, die wir kennen, die wir vielleicht von 1 oder 2 Ecken kennen, bei uns im Podcast und selten mal ganz Fremde, mit denen wir jetzt noch gar keinen so Bezug gehabt haben. So. Weil du natürlich als Podcast auch, das muss man sagen, 90% der Anfragen sind halt irgendwelche Pop-Leute, die halt mal eine Single veröffentlichen und das ist überhaupt nicht unser Metier so im Groben und das ist dann auch für uns so nicht so wahnsinnig, oft nicht so wahnsinnig interessant, deswegen machen wir das.
Viel spannender heute.
Ja, genau, deswegen machen wir das meistens nicht. Und ich hatte dann auch den Namen Schwarz schon mal gehört, aber hatte keine Assoziation und so. Und dann meinte Chris so, ey, sorry, ich will dich echt nicht nerven, aber du musst dir das anhören. Und ich so, okay, das ist ein Punkt. Also wenn mir jemand sagt, dass ich es anhören muss, und dann mache ich das auch. Und dann habe ich mir aber auch da wieder 2, 3 Tage Zeit genommen, weil ich irgendwie dann Ruhe brauche, weil ich finde es auch verdammt doof, sowas zwischen Tür und Angel zu hören, weil dann gibt ihm keinen Respekt, sondern dann klickst du halt kurz durch und Gott sei Dank sind wir keine E&Rs, die jeden Tag 100 CDs oder CDs gibt es ja gar nicht mehr, 100 Tracks auf dem Tisch bekommen.
Gibt noch CDs.
Ja, aber weißt du, was ich meine? Aber zumindest werden wir nicht mehr als Promo verschickt. Und dann halt war ich abends so zu Hause und dachte mir, jetzt gute Zeit und habe ich meine Anlage laut aufgedreht und habe es angehört, das Stück. Dachte, wow, wie geil. Es war wunderschön, es hat irgendwie maximal 10-12 Sekunden gebraucht, um mich reinzuziehen. Time to Sleep, richtig? Time to Sleep.
Time to Sleep, ja.
Genau, das war auch der Titel, genau, den du gerade meinst, in dem du gerade gearbeitet hast.
Genau.
Das Spitzentitel.
Super schön, ganz, ganz toll und wirklich so, ich bin nicht der Musikkenner, aber es ist Ambient, ohne irgendwie langweilig zu sein. Es ist irgendwie, hat was Orchestrales, hat diese super schöne Stimme. Es klingt wirklich, hat mich echt reingezogen. Und dann habe ich gesagt, okay, den gleichen Abend noch, hey, auf jeden Fall gerne machen. So. Also danke, dass du hier bist.
Danke, ja. Also bei dem Stück will ich mich nicht mit fremden Lorbeeren schmücken. Also ich habe das Stück ist ja eine Kollaboration zusammen mit dem israelischen, ja, er ist Multiinstrumentalist, Produzent und Filmmusikkomponist Mark Pinchasov gemacht. Und er hat vor allem eigentlich das ganze Instrumental gemacht. Und ich habe Text geschrieben, Melodie geschrieben, drüber gesungen. Und dann haben wir noch zusammen ein bisschen so die Struktur des Songs fertig gemacht. Aber es ist so sehr von ihm gemacht. Und ich war da auch sehr beeindruckt von. Das ist halt jemand, der anders als viele Leute und auch anders als ich zum Großteil dann irgendwie anfängt aufzunehmen und dann irgendwann als ein Großteil des Stücks fertig ist, dann halt irgendwie merkt, oh, ich habe überhaupt keinen Klick angehabt.
Mhm. Oh, boah.
Und, aber egal, klang ja trotzdem gut.
Hat funktioniert.
Ja, auf jeden Fall.
Hattet ihr beim Komponieren des Stücks oder beim Produzieren, hattet ihr die Serie da schon gesehen oder nur Teile?
Wir haben die Drehbücher für die Folgen zu lesen bekommen. Das hat ja eben ziemlich langen Vorlauf gehabt, weil mich die Frau, die sich die Serie ausgedacht hat, mich irgendwann vor 2 Jahren schon angeschrieben hat und meinte, hier, ich arbeite an der Serie und ich höre viel deine Musik neben dem Schreiben. Also mein letztes Album hatte sie da viel gehört und ich möchte irgendwie, dass du auch ein Lied dafür machst. Und dann zu dem Zeitpunkt, als Marc und ich dann zusammengekommen sind, um dieses Lied zu machen, war schon ganz viel auch passiert. Also es gab schon irgendwie eine erste Schnittfassung und irgendwie war auch so klar, wo es von dem Track so hingehen muss, dass es nicht ein normaler Popsong oder so wird, was man ja manchmal auch gerne hat, wenn man, also normal, wie auch immer, was jetzt fasst, aber sondern dass es eher ein atmosphärischer Track wird. Dann hatte er irgendwie diese Idee von diesem Schlaflied und dann habe ich angefangen zu assoziieren und irgendwie so kam das dann. Okay. Also zur Story, also auch inspiriert von der Story ist es auf jeden Fall.
Ja. Der Song ist seit dem 8. Mai draußen, genau wie die Serie, dessen Namen Zwei Seiten des Abgrunds heißt die Serie. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht genannt. Und wie du gesagt hast, Stream bei RTL Plus, bei Warner TV, glaube ich, über Prime Channel und HBO gibt es in Deutschland ja nicht, aber.
Genau, aber verrückterweise in über 60 Ländern läuft die auf HBO Max.
Oh, okay. Krass, das ist aber auch ein Riesenerfolg, denn dass sie so groß läuft.
Ja, genau. Also. Was sich für mich auch total abstrakt anfühlt. Ja.
Aber ist eine deutsche Produktion?
Ja, die ist in Wuppertal gedreht worden.
Ja, das sieht man im Trailer auch. Ich habe es nicht gesehen, aber es sieht man im Trailer bei diesen tollen Magnetschwebebahnen, die dann gleich im Trailer kommen, die ja wirklich einzigartig für Deutschland ist.
Ja, auf jeden Fall.
Scheint ziemlich intensive Serie zu sein, so eine ziemlich dichte Serie, habe ich das Gefühl gehabt beim Trailer schauen. Aber gesehen habe ich nichts.
Ja, also ohne zu viel spoilern zu wollen, auf jeden Fall geht es viel um Schicksale, menschliche Abgründe und ja, wie Menschen damit fertig werden. Mhm. So, ganz sehr spannend.
Wenn du so in Filmkompositionen gehst und du hast da schon viele Filme gemacht, nach was entscheidest du? Ist es immer so wichtiges Thema des Films, die PartnerInnen, mit denen du zusammenarbeiten kannst, der Regisseur, die Produzenten? Oder sagst du, gib her, ich habe auf alles Bock?
Ja, also jetzt ist es ja so, verrückterweise habe ich zwar schon relativ viel gemacht, ich habe aber, es ist aber jetzt auch nicht so, dass ich jetzt die ganze Zeit haufenweise Angebote bekommen würde. Ich bin ja in die Filmmusik reingerutscht darüber, dass ich seit vielen Jahren schon den Regisseur Aljoscha Pause kannte. Er mochte meine Musik, die ich mit meiner früheren Band Voltaire gemacht hat, die du erwähnt hast. Irgendwann, da hat er mal ein Musikvideo für uns gemacht, einfach nur so aus Spaß. Da haben uns dann angefreundet und irgendwann kam er dann an und meinte, hey, ich mache meinen ersten Film und irgendwie ist es für mich naheliegend, dich zu fragen, ob du dir vorstellen könntest, die Musik dafür zu machen. Und dann kam halt ein Projekt nach dem anderen und die wurden halt auch immer größer. Das war ein ziemlicher Glücksgriff für mich und wir konnten dann sozusagen zusammen da auch wachsen. Aber es ist bisher jetzt nicht so, dass ich jetzt von allen möglichen Seiten hoffenweise Angebote bekommen hätte, wo ich irgendwie sagen würde, oh nee, nee.
Es war nie dein Plan von vornherein. Du wolltest einfach, du bist in deiner Indie-Welt quasi groß geworden, wie ich auch. Oder also du wolltest Sänger sein oder war die Band ein Traum von dir? Oder wie hat sich das so ergeben?
Also anfänglich war natürlich auf jeden Fall die Band total im Fokus und ich habe auch viele Jahre wirklich nichts anderes gemacht.
Yeah.
Irgendwann habe ich aber auch gemerkt, so, dass ich da sehr viel mehr reinstecke, als wieder rauskommt. Ja. Also irgendwann war ich einfach auch so, ja, vom Energielevel her ein bisschen runter und habe dann irgendwann aber einfach gesehen, so, okay, aber ich habe jetzt mittlerweile dadurch, dass ich da so viel auch selber gemacht habe, diese ganzen Skills und was kann ich noch damit machen? Mhm. Und die ersten Filmmusikarbeiten, das kam über, da habe ich ein kleines Akustikkonzert in Köln gespielt und dann waren im Publikum Studenten von der KHM. Mhm. Und da habe ich erstmal für so ein paar Studenten Kurzfilme Musik gemacht. Und das hat halt ziemlich gut geklappt und mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Cool.
Und mittlerweile würde ich sagen, und wahrscheinlich wäre das so oder so auch irgendwann so gekommen, dass ich irgendwie nichts von dem, was ich mache, missen möchte. Also das, ich finde, es ist ein toller Ausgleich. Ich habe zwar sehr viel Spaß, mir auch, also auch mich mit meiner Musik und in meiner Welt zu beschäftigen und zu überlegen, was ich da wie sagen will und ewig dran rumzudoktern, aber ich arbeite auch super gerne einfach mal für jemanden, dem ich helfe oder der ich helfe, eine Vision umzusetzen, in der ich halt einfach unterstützend bin.
Du tauchst ja auch immer wieder in Pop-Umfeld auf. Ich habe auch gesehen, mit der Alina zum Beispiel hattest du auch noch was gemacht.
Ja.
Auch eine Freundin von dir?
Ja, wir haben halt zusammen gewohnt.
Ach, also Quatsch.
Ich bin nach Berlin
dann
gezogen.
Dann habe ich schon von dir gehört, mehrfach.
Lustig, okay.
Irgendwann schließen sich die Kreise
immer wieder. Immer.
Und mit Megalo, hatte ich das richtig?
Genau.
Und voll auch spannend, aber wie in welcher Form findest du da statt, dann im Textlichen auch, als Textstütze oder gesangsmelodisch oder...
Total unterschiedlich. Also bei Alina zum Beispiel war das so, ich habe, wir kannten uns schon flüchtig irgendwie so einem, ich habe irgendwann mal so als Coach einmal bei so einem Sommercamp an der Popakademie gearbeitet und Alina kannte aber meine Voltaire-Sachen und mochte die total gerne, war auch schon mal auf einem Konzert gewesen und meine so, es hat sie auch mit dazu inspiriert, auf Deutsch zu singen und dann habe ich eine WG gesucht, als ich frisch in Berlin war und dann waren wir bei Facebook verbandelt geblieben und dann kam da irgendwie der Post, hey, such noch einen Mitbewohner und so und dann bin ich da hingekommen und dann bin ich da eingezogen. Das war für mich halt ein riesen Glücksgriff, weil ich über Alina halt wirklich so viele Leute kennengelernt habe, mit denen ich dann später auch gearbeitet habe, auch mein gesamtes Geschäftsumfeld, Management, Plattenfirma und so von meiner letzten Platte, mit denen ich auch
bei
hatte.
Bei dir stand auch Styleheads nämlich drauf auf Release und dann dachte ich, alles klar, jetzt habe ich das volle Bild.
Das ist alles über Alina gekommen.
Ach, schön,
so,
aber toll,
ja,
oder?
Der,
toll.
Sehr, also,
ich war ja auch auf der Popakademie, daher kenne ich sie.
Okay, okay.
Irgendwie muss man sagen, hat es also Udo Dahmen, Knock on Wood, das ist schon, der hat irgendwie doch so eine kleine Kontaktbörse da aufgebaut. Ja. Ich war extrem misstrauisch anfangs und dachte, du hast halt den Popmusik studieren, so verpisst euch.
Aber du musst es studieren.
Harte Worte. Ich musste es studieren und im Endeffekt auch tatsächlich, also man hat wirklich eine riesen Reichweite an Kontakten.
Total.
Über Plattenfirmenmanagements und alles mögliche, weil da irgendwie doch lauter Ehrgeizlinge rausgekommen sind, denen die Musik sehr viel bedeutet. Und so wie auch Alina, also schön, mega.
Ja, nein, also als ich angefangen habe, Musik zu machen, ich glaube, da fing, also, oder anfing beruflich Musik zu machen oder professionell Musik zu machen, wie man das nennen will, alles hört sich irgendwie krumm an, aber du weißt, was ich meine, da gab es halt die Popakademie so gerade mal, glaube ich, so, da fing die, glaube ich, gerade mal an.
Ja.
Und inhaltlich hätte es mich vielleicht auch gar nicht so sehr interessiert, aber genau diesen Punkt, den du ansprichst, finde ich halt so krass. Also dieses ganze Netzwerken, was darüber halt irgendwie geht und wie schnell sich dann für Leute auch Türen öffnen, vom kreativen Bereich in den Businessbereich und so, das konnte ich links und rechts immer wieder auch beobachten.
Halt mega, mega.
Was ich mich gleich gefragt habe, warum Schwarz? Warum der Name Schwarz? Weil deine Musik klingt alles andere als Schwarz irgendwie.
Also, das Ding war ja, also als ich angefangen habe, oder nein, ich muss ein bisschen zurückspulen. Also ungefähr 2005 lernte ich eine sehr begnadete Songwriterin kennen namens Michelle Leonard, mit der ich eine Session zusammen hatte für Voltaire. Einzige Session, die ich hatte mit ihr und Christian Jander. Der Song ist nicht aufs Album gekommen, aber sie hatte mich dann später öfters fürs Demo-Einsingen von Songs, die geschrieben hatten, ins Studio geholt. Und da habe ich dann Songs eingesungen und diese Songs waren auf Englisch, es waren Popsongs, die hatten nichts mit dem zu tun, was ich sonst mache. Ich habe gesagt, auf keinen Fall rauskommen, ich mache mein deutsches Indie-Ding und damit habe ich gerade irgendwie nichts zu tun, mir macht das Spaß, da mal reinzuspringen, aber so. Und von diesen Demos kamen aber immer wieder so Rückläufe, auch so teilweise aus Schweden oder sonst so, ja, guter Song, aber sag mal, wer ist denn der Sänger? Irgendwie ist ja cool und so. Und diese Demos hat halt immer Kiko Maßbaum produziert und der halt heute auch meine ganzen Sachen am Ende abnimmt und mischt.
Ist immer das Nadel. Malt.
Und malt.
Und malt.
Genau. nee, aber das der kam dann immer wieder mal und meinte dann so, ja, sag mal, willst du nicht mal was auf Englisch machen und so? Und ich war so, nee, ich mach da meine Band und so. Und irgendwann war das dann durch mit der Band. Also zumindest so, dass ich irgendwie da Fuß vom Gas genommen habe und irgendwie gemerkt habe, so, ich muss jetzt auch mal nach links und rechts gucken, weil irgendwie kommen wir da nicht so richtig weiter. Und und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere mal was, aber ich will auf keinen Fall irgendwie so tun, weil das ist okay, jeder soll machen, was er will, aber für mich kam damals nicht in Frage, wie es halt zum Beispiel viele Folker so Anfang der 10er Jahre gemacht haben, irgendwie so zu klingen und so zu tun, als ob man nicht aus Deutschland kommen würde, sondern als ob man irgendwie, ja, wahrscheinlich aus Amerika vor allem kommt, was ja irgendwie ein bisschen auch zum Musikstil passt. Und ich dachte so, nee, ich will auf jeden Fall, ich will das vorne auf der Brust haben, dass irgendwie klar ist, ich komme aus Deutschland, deswegen habe ich gesagt, das wird irgendwie auch elektronische Musik. Und dann will ich da aber irgendwie was Eigenes finden. So, also es war für mich so, weiß nicht, war damals irgendwie einfach so, das ist das Einzige, wie ich es für mich legitimieren kann, dass ich ja irgendwie nicht jetzt einen auf Pseudo-Ami, Pseudo-Brite mache. Und dann habe ich ewig nach Namen gesucht und nach irgendwelchen Germanismen und dann gab es irgendwie Hinterland und Rucksack Kindergarten und Zeitgeist und das war alles. Es kam alles halt nicht in Frage und irgendwann habe ich dann einfach gesagt, ja, irgendwie mag ich schwarz. Okay. Das können Leute direkt lesen, sie können aber trotzdem es direkt als deutsch zuordnen und es lässt ganz viel Interpretationsraum. Ich sehe es auch gar nicht als so was Düsteres an.
Ja, ja, klar, aber es ist die erste Assoziation, wenn man liest schwarz. Es ist dann erstmal so, okay, es ist dunkel und dann...
Ich habe immer tatsächlich an Henrik Schwarz denken müssen. Weil oder Tiefschwarz.
Tiefschwarz.
Im Elektronischen gibt es auch viele Schwarz-Geschichten. Schwarz hat für mich gar... Ist einfach, Schwarz ist eine Farbe.
Schwarz ist keine Farbe.
Ich weiß, diese Diskussion
gehen wir jetzt nicht. Aber, eine Nicht-Farbe.
Ich habe bis heute nicht verstanden, warum Schwarz und Weiß keine Farbe sein sollte, aber okay.
Brauchen wir Diskussion. Und Unwissen teilen wir hier nicht.
Weißt du aber.
Für dich kurz, Jens, weiß ich, das ist so, Michelle Leonhardt ist eine der absoluten Songwriterinnen hier in Deutschland. So, Kiko Maßbaum ist der absolute Geheimtipp für, wenn man nicht weiterkommt, dann ruft Kiko an. Der ist so mixmäßig irgendwie, der ist einer der Mix-Engineere. Und ist nebenbei ein ganz hervorragender Maler, deswegen habe ich Maler reingekretscht irgendwie. Ja. Das heißt, er ist quasi in so einem kleinen Elitekreis reingezogen worden und wurde vor gewohltätig, da Englisch zu singen. Und ich muss aber aus heutigem Blickwinkel sagen, ich finde, das steht dir sehr, sehr gut. Du hast eine ganz arg tolle Stimme im Englischen und absolut meines Beurteilens nach akzentfrei. Bist du Englisch ein bisschen mit groß geworden oder einfach also, oder hast du es einfach drauf?
Ist das eine ernst gemeinte Frage?
Willst du mich verarschen?
Nein, ich glaube, also ich habe mich natürlich schon noch irgendwie öfters gefragt, so warum, weiß ich nicht, dass bei mir besser mit der Aussprache irgendwie ganz gut klappt. Also ein paar Ideen habe ich. Das eine ist, ich bin ja relativ viel mit unterschiedlichen Sprachen um mich herum aufgewachsen. Meine Mutter kommt aus Südamerika und hat, ich habe zwar kein Spanisch gelernt, aber ich habe viel Spanisch gehört und auch immer so Deutsch mit ihrem sehr starken Akzent. Dann waren wir irgendwie ein paar Monate in Irland, die ganz kleinen dann ersten Thank you very much Worte gelernt habe im Supermarkt. Dann sind wir nach Russland, wo irgendwie Russisch war. Und ich glaube irgendwie, also ich weiß nicht, vielleicht habe ich darüber auch eine gewisse Beweglichkeit irgendwie da in der Artikulation, dass ich irgendwie Sachen hören kann und die dann auch imitieren kann. Und dann bin ich halt auch vor allem mit englischer Musik groß geworden. Also deutschsprachige Musik hat mich echt lange wenig interessiert, muss ich zugeben. Also ich hab so meine ersten wirklich so ganz klammheimlichen Singversuche so für mich waren, da habe ich halt Metal gehört, weiß nicht, Iron Maiden, Metallica, Dream Theater und habe halt versucht, genauso zu klingen wie diese Leute. Aber natürlich keine Ahnung, ob das irgendwie hingehauen hat. Wahrscheinlich nicht. Aber jedenfalls, ich habe, also vom Singen her bin ich total englisch kultiviert worden.
Okay.
Ist auch in Deutschland extrem schwer gewesen. Wir sind ungefähr gleichen Alters, ich bin ein paar Jahre älter als du. Aber so die deutsche Sprache hat in meiner Kindheit und in der frühen Jugend erstmal in der Musik gar keine Rolle gespielt. Gab es echt wenig und ich bin musikfanatisch gewesen, schon immer als Kind. Dann kam erstmal so diese Hamburger Schule, die sowas gemacht hat, bei mir zumindest, wo ich plötzlich eine Musik gehört habe, die ich eigentlich nicht geil fand, aber mit den Texten und mit den Persönlichkeiten, die Tokus, die Sterne etc., Blumfeld, war ich plötzlich so, wow, da geht was mit deutschen Texten, da wird lyrisch wirklich schön und auch toll. Dann kam natürlich der deutschsprachige Hip-Hop, der irgendwie dann alles irgendwie verändert hat in der deutschen Sprache und heute ist Deutsch bei uns durch den Hip-Hop in den Charts, in den Top 10, aber auch so macht es echt Spaß und man ist es mittlerweile auch gewöhnt, deutsche Musik zu hören.
Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass vor allem so diese ab wahrscheinlich so Mitte 90er, dass es da einfach immer mehr Hip-Hop gab, auch irgendwie die Sprache viel beweglicher gemacht hat. Also es ist dann einfach auch viel, viel weniger hölzern irgendwann auch in den Songs geworden ist.
Ja, klar, am Anfang war es total schwierig, Deutsch zu rappen, weil auch wir hatten oder die hatten ja auch nur ihre afrikanischen Vorbilder. All die Pop-Rapper machen mit Hip-Hop einfach so ihren Schabernack, um Advanced Chemistry mal kurz zu zitieren, die ja Vorreiter waren, aber die hatten keine andere Möglichkeit. Also man hat es einfach nicht im Kopf gehabt und man hat nicht diese Beweglichkeit.
Ja, aber ich meine auch, dass das der deutschen Popmusik insgesamt, so viel deutscher Sprechgesang aufkam, hat das, glaube ich, auch das Vokabular für gesungene Songs auch sehr erweitert irgendwie über die Zeit.
Und natürlich auch alle Grenzen mittlerweile durchdrungen. Da gibt es gefühlt in der deutschen Musik gibt es kein Hip-Hop nicht mehr gefühlt. Das ist alles irgendwie Pop geworden und das funktioniert so. Da gibt es Ausnahmeleute wie Megalo, mit dem du auch zusammenarbeiten durftest. Und unser lieber Nachbar Taka 77, die letzte Single produziert hat.
Nee.
Voll geil. Also Megalo ist echt so ein Ausnahmekünstler, wie ich ihn finde. Was habt ihr gemeinsam gemacht?
Das war ganz schön. Also wir sind ja das erste Mal zusammengekommen, so wann war das? 2013 war das, glaube ich, 12, 13. Da arbeitete er gerade an seiner ersten LP, die er so unter Beine Sola rausgebracht hat. Also es war, glaube ich, so ein bisschen das, womit er sich dann auch so richtig auf den Plan gebracht hat, endlich und endlich. Und die haben irgendwie nach Leuten gesucht, die haben einfach nach interessanten Kollaborationen gesucht. Und mein damaliges Management hat noch irgendwie versucht, neue Voltaire-Platte an den Start zu bringen und über Umwege ist es dann bei Götz Gottschalk gelandet, einer der Köpfe vom Nesola-Label damals und der hat es dann Uchenna zukommen lassen und Uchenna mochte tatsächlich, was mich damals auch wirklich überrascht hat, weil es ja musikalisch sehr weit weg, aber der mochte wirklich so Songs wie So still halt super gerne, also so die sehr, sehr emotionalen, vielleicht sogar pathetischen Indie-Songs von Voltaire. Also die mochte der halt total gerne und auch die Texte und die Wortgewalt. Und dann sagte er so, mit dem möchte ich was machen. Und dann haben wir zusammen das Lied Leben, Lieben, Lernen gemacht. Mhm. Und vorletztes Jahr auf seiner vorletzten Platte dann das Stück Wasser.
Mhm.
Und dann ist es aber auch so, dass wir halt dazwischen auch so andere Ebenen haben. Also jenseits davon, dass wir, keine Ahnung, mal einfach über Songs auch einfach diskutieren oder reden inhaltlich, wo kann das hingehen oder nicht. Oder ich spiele einfach mal irgendwelche Sachen für ihn ein. Mhm. Ich spiele mal mit einer Gitarre drauf los oder programmiere mal irgendwelche Strings. Und das. Also es ist immer so sehr, sehr spielerisch.
Mhm. Er ist halt auch einfach ein Mucker.
Auf jeden Fall, ja. Aber also der auch jetzt dann vor einer Weile angefangen hat, halt auch selber zu produzieren. Und das macht wirklich sehr viel Spaß immer mit ihm.
Ja, das glaube ich dir, glaube ich sofort. Du scheinst eine sehr, sehr treue Seele zu sein. Die Namen, die du hast, die du genannt hast, mit denen arbeitest du fast seit Jahrzehnten zusammen und immer den gleichen Produzenten, immer die gleichen Leute um dich rum.
Weiß nicht, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu menschenscheu manchmal, um mich irgendwie auf ganz neue Leute einzulassen. Nein, aber es ist ja so. Also die Leute, mit denen ich lange arbeite, mit denen arbeite ich auch zusammen, weil ich wirklich gerne mit denen arbeite. Und das sind Leute, die... Also das sind Konstellationen, die sich dann irgendwann auch gefunden haben, wo es irgendwie einfach gut miteinander klappt, wo man irgendwie so ein bisschen auch weiß, wie man miteinander tickt. Und ich kann für mich, glaube ich, sagen, dass ich so um jedes bisschen, was von der Seite aus irgendwie so Stabilität oder Sicherheit oder Verlässlichkeit angeht, bin ich sehr dankbar drum.
Das ist wie bei uns beiden, Henning.
Ja, ich da hab grad, bin total abgeschweift und habe nur an uns gedacht. Nee, ich sehe das auch so, wenn ein Team funktioniert. Ich finde es immer spannend, generell mit anderen Leuten nochmal. Einfach auch, weil wenn man ab einem gewissen Punkt so die Arbeitsweisen des anderen kennt, dann ist auch manchmal so Querschläge der Inspiration passieren dann weniger, wenn man sich eben gut kennt. Aber da muss man sich dann immer ein bisschen aufs dünne Eis wieder und mal wieder so kennenlernen. Aber ich sage auch so, wenn es mit Leuten einfach funktioniert, verstehe ich total. Und das finde ich auch, ich meine, das sind ja auch Spitzenleute, mit denen du arbeitest. Wie bist du aktuell irgendwie auch live zu sehen? Oder bist du jetzt vollkommen in deiner Plattenvorbereitung gerade?
Also es ist gerade eine Tour für den Herbst in Planung.
Ja.
Und was definitiv feststeht, das ist jetzt nochmal ein bisschen was Neues für mich. Vor einer Weile hat mich ein Konzertgitarrenduo, die heißen TMBM, angeschrieben.
Ja.
Und die meinen so, hey, wir würden... Huch!
Ich habe vor dem Podcast gesagt, bitte macht alle eure Handys aus oder auf Flugmodus.
Das ist auch nicht aus dem Handy.
Achso, der Rechner.
Das war 400 dB auf meinem Kopf gerade.
Oh Gott.
Autsch. Das
oh Gott.
Oh
Gott. Oh nein.
Roland, entschuldige.
Okay.
Alles gut. Die haben mich gefragt und nach ein bisschen Rumversuchen und merken, es ist total schön, habe ich denen zugesagt, dass wir ein Programm zusammen auf dem Stimmenfestival spielen und die spielen Schwarzstücke.
Mhm. Cool.
Ich singe und die spielen Konzertgitarre und das ist alles, was es an Instrumenten gibt.
Oh, krass.
Und da freue ich mich sehr drauf. Ist im Juli, am 9., glaube ich. Da muss ich einmal ganz kurz nachgucken.
Aber selbstverständlich. Aber das ist dann auch was komplett
Neues. Am 9. Juli, genau.
Das ist aber auch was komplett Neues dann.
Ja, total.
Ist das nur einmalige Geschichte oder entwickelt sich da eventuell mehr draus?
Gucken wir mal. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass wir mehr zusammen machen. Wir planen gerade auch zum Beispiel begleitend zu meinen Singles, die ich jetzt über die nächsten Monate rausbringe, fürs Album auch Akustikversionen aufzunehmen und die zu veröffentlichen. Und das ist irgendwie auch ganz schön für mich, das auch mal wieder so komplett fallen zu lassen, dieses Ganze, wo ich mich jetzt im Moment noch so ein Eingabe-Arrangement und Mischen und irgendwie sowas und einfach, nee, ich bin jetzt einfach nur mal Sänger und setze mich da hin und konzentriere mich auf Singen und gibt auch schon so einen ersten Clip übrigens auf YouTube von dem Song Shine.
Okay.
Und das macht sehr viel Spaß, auch mal wieder einfach nur Sänger zu sein, nur.
Ja, immerhin. Du, kurz noch um das Thema Live zu besprechen. Du warst ja zum Beispiel mit Schiller auch auf Tour, der wahnsinnig epochal live ist. Also es ist ja unglaublich, was da an Licht und Technik passiert immer bei den Konzerten. Das ist ja eher schon, wie gesagt, fast schon so ein was ganz orchestralisch, Jean-Michel Jarre-mäßig, was dann da in den großen Hallen abgeht. Wie wird es bei dir sein? Schwarz? Nein.
Jetzt, auch spannend.
Ja, auch. In welche Richtung geht es da eher?
Also mit der letzten Platte bin ich ja so ein bisschen inspiriert von Filmmusik in elektronische Musik gegangen und habe da ja versucht, orchestrale, cinematische Sounds mit Beats zu verbinden. Mhm. Und das war alles ein bisschen in einem größeren Raum. Mhm. Die Platte, die ich jetzt mache, ist fast das Gegenteil.
Okay.
Also ich spiele sehr, sehr viel E-Gitarre.
Mhm.
Und es ist auch über weite Teile das tragende Instrument zu Beats, Synthi-Bässen und meiner Stimme.
Als E-Gitarre oder als Overdub oder wirklich komplett im Gitarrenklang?
Größtenteils als Gitarrenklang auch.
Ja.
Also ich hab in den letzten Jahren mir so ein kleines Live-Setup aufgebaut, bei dem ich halt mit Gitarre und Beats auf die Bühne gehe und habe gemerkt, es macht mir wahnsinnig viel Spaß, auch so einen sehr reduzierten Sound zu machen. Und das habe ich jetzt dann einfach auf der Platte auf die Platte dann übertragen. Und weiß nicht, zum Beispiel, ich benutze sehr viel weniger Hall und es klingt alles sehr viel näher. Und ich hab versucht, so unprätentiös wie möglich die Songs zu machen und zu produzieren und habe mich auch stimmlich viel mehr zurückgenommen. Und so. Aber das ist gerade einfach der Vibe, in dem ich.
Ich finde, ich liebe das, dass du das so vor und zurück gehst. In welchem Programm bist du denn zu Hause?
Im Studio Logic auf der Bühne Ableton.
Okay. Nee, das sind zwei Programme. Der eine mag das eigentlich, der andere mag das. Und das sind so. Ich sage immer, das eine geht von links nach rechts, das andere geht von oben nach unten. Stimmt aber nicht so ganz genau. Das Ableton ist eigentlich das modernere Programm. Das Logic ist ein klassischeres Recording-Programm. Haben beide ihre Vorteile, aber das Ableton-Programm heißt Ableton Live, weil es im Ursprung tatsächlich für live gedacht war. Du kannst einfach wahnsinnig schnell sagen, jetzt gehe ich ein Stück weiter und wieder ein Stück zurück und ich bleibe in einem Loop. So ist es so ein bisschen flexibler in der Bedienung, irgendwie dich irgendwie auch kreativ auszudrücken, würde ich sagen. Gehuppt wie genuppt.
Ich habe jetzt vor kurzem gelesen, dass Logic aufs iPad kommt, als Vollversion aufs iPad mit der nächsten iOS-Fassung und dachte mir, also irgendwo, ich komme natürlich auch noch aus einer Zeit, wo die Studios so groß waren wie hier beim Henne und noch größer, wo man jedes einzelne alles noch drücken musste und tun musste. Und jetzt wird Logic Pro auf dem iPad. Keine Ahnung, habt ihr das schon mal ausprobiert oder davon gehört?
Das ist ehrlich gesagt.
Also alle atmen so ein bisschen tief ein. So,
das interessiert mich echt. Also, okay. für mich ist irgendwie. Also zum einen irgendwie, ich möchte eine Plattform haben, in der ich so viel Flexibilität wie möglich habe. Mhm. Und iOS ist ein in sich hermetisch geschlossenes Betriebssystem. Mhm. Wenn ich da nicht meine ganzen Synthesizer, die ich mir von hier und da irgendwie zusammengekauft habe, benutzen kann, ist uninteressant. Außerdem, was soll ich, also ich hab ein M1 mir letztes Jahr geholt. Ja. Das ist ein Höllengerät, das kann wahnsinnig viel. Ich brauche irgendwie jetzt nicht ein neues iPad, irgendwie was weniger Leistung hat. Also es macht für mich an keinem Punkt, macht es für mich irgendwie gerade Sinn. Für andere Leute mag das anders sein. Also ich will gar nicht so grundsätzlich dagegen sprechen, aber für mich ist es irgendwie wirklich absolut uninteressant. Mhm. Erstmal.
Ja klar, ich finde es so krass, wie das irgendwie dann announced wurde als große neue Ding.
Die technische Entwicklung ist in letzter Zeit sehr spannend und es gibt immer wieder Leute, die da auch total spannende Dinge mit draus machen. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass es für den kleineren Bereich irgendwie so, also wenn wir jetzt die im Bereich Recorded Musik unterwegs sind, irgendwie, ich glaube allein da wirst du dran scheitern oder so, aber wenn jetzt ein paar Leute ein paar Beats hin und her schieben wollen, irgendwie, also da gab es früher auch das GarageBand, wird es nur eine Art GarageBand Plus sein und dann sind viele damit schon mal echt so erst, yes, was auf jeden Fall sein wird, um ins Technische zu gehen, dann komme immer ich.
Ich nehme mal zurück.
Die iPhones. Mein neues Programm versucht permanent jetzt seit dem Update mein iPhone als Eingang zu verwenden. Mhm. Was aber zum Layouten total cool ist, weil wenn du zu Hause hockst und du hast gerade kein Mikrofon da, ist das latenzfreie Übertragung, singst du in ein Programm ein. Jetzt weiß ich aber nicht, wie ich den Scheiß abstellen kann, wenn ich in der Session mit dem so verbinden. Ich kriege eine Vollmarke. Aber da gibt es halt immer mehr Skills und Gimmicks und ganz viele Künstler im Garage-Band irgendwie, also nicht Garage-Band, sondern Garage-Stil-Richtung, lieben mittlerweile, das kann ich auch tatsächlich ein bisschen nachvollziehen, die Komprimierung über ein iPhone. Diese Sprachnachrichten kennt man, das Vocal klingt schon so gedrückt. Und das machen die sich gerade alle zu einem Style. Insofern finde ich das eigentlich immer total spannend, wenn man so Lo-Fi-Farben oder so eigentlich technische Missgeschicke sich dann wieder zu einem Skill macht. Und das sowas ist immer...
Also das Interface bestimmt ja doch auch beeinflusst in irgendeiner Form auch immer das Ergebnis. Ja. Also, und wo du das erwähnst, muss ich an so einen Podcast denken, den ich irgendwann mal gehört habe, wo Fred Again so ein bisschen über seine Arbeitsweise gesprochen hat, der irgendwie wohl viel im Café sitzt, dann irgendwie seine Earpods drin hat und dann teilweise einfach drumrum, also sozusagen als Feldrecorder benutzt.
Ja.
Was ja auch so ähnlich irgendwie ist.
Genau.
Und dann halt irgendwie kleine Sätze, die die Kellnerin irgendwie sagt oder so, halt irgendwie in einem Track dann verarbeitet.
Ja.
Und so Sachen, das irgendwie, ja.
Ja, ich finde, also man darf immer mehr kreativ sein, dank der Technik auch, muss man sagen.
Auf jeden
Fall.
Man
muss jetzt nicht mehr riesen Karren hin und herstellen. Da bin ich sehr dankbar drüber, bei all den Problemen, die sie auch noch mit Updates
haben. Ganz, ganz viele Probleme.
Ich will noch einmal kurz im Live-Bereich. Wo würdest du sagen, wo ist dein Herz? Bist du so ein Studiotyp oder bist du eigentlich eher live oder ist es bei dir wirklich 50-50?
Ich würde sagen 50-50.
Hätte ich bei dir auch genauso angeschätzt. Bei dir war es schwer.
Manchmal ist es einfach diese Unmittelbarkeit, die man hat, wenn man vor Leuten steht und oder sitzt und spielt, singt. Das ist schon irgendwie ein tolles Privileg, irgendwie sowas erleben zu können. Und gleichzeitig ist es aber auch einfach so, dass ich mich wirklich leidenschaftlich in Soundwelten vergraben kann und dann vergehen irgendwie ein paar Stunden und auf einmal gucke ich auf die Uhr und ich denke, oh Scheiße, ich komme zu spät zum Podcast.
Es waren sieben Minuten.
Rausreißen mussten.
Wir machen mal einen Sprachkurs nächste Woche mit dir.
Willkommen beim Podcast. Gibt's zum Sprachkurs.
Du hast sicherlich auch irgendwelche musikalischen Helden, die dich vielleicht auch nicht richtig beeinflusst haben, aber die dir so ein bisschen den Weg gegeben haben oder dich so mitgenommen haben?
Also du meinst so Künstler, die mich inspiriert haben?
Ja, zum Beispiel. Einfach.
Also jetzt so sozusagen aus der Ferne würde ich sagen, da gibt es auf jeden Fall, gab es immer wieder einige. Mhm. Also ob das früher, als ich ein Teenager war und ich angefangen habe mit Gitarre, ob es dann halt irgendwie damals halt dann eben die Metalband waren, später dann sehr, sehr prägend für mich Radiohead, Muse. Mhm. Und dann, lustigerweise, dann ging es ins Elektronische über, ja gut, okay, Prodigy, Justice. Mhm. Und ich glaube, mein absoluter Held mittlerweile, so was so Gesamtkunstwerk angeht, auch wenn der Sound, klar, der ist ein bisschen Plastik und so, aber trotzdem einfach ein unfassbares Gesamtkunstwerk, Stromae.
Mhm. Ja, den kenne ich auch.
Den finde ich, da geht für mich also nichts, was ich, glaube ich, in den letzten 15 Jahren erlebt habe, was für mich darüber geht.
Mhm. Mhm. Das ist schön. Du hast gerade ein paar wirkliche Helden auch genannt. Ich finde es heute, manchmal tut es mir weh, leid, wie auch immer, die schlecht altern zu sehen. Im Sinne vom Künstlerischen.
Oh, ja.
Ich hatte Prodigy ab Stunde 1 zum Beispiel live gesehen gehabt und hatte sie dann vor, also da hat Keith noch gelebt. Keith ist gestorben, gell? Ja, ich glaube.
Ja.
Hat noch gelebt, es war dann auf dem, glaube auf dem Southside. Nee, stimmt gar nicht. Danach habe ich sie noch in Zürich gesehen. Bei einem Konzert gemeinsam mit Public Enemy und im Hallenstadion in Zürich. Und dann waren die wirklich nur noch so ein Muppet-Show-Abklatsch von dem, was es sind, so noch kurz vor der Show gefühlt gestylt und die ganze Zeit noch reingeschrien, Fucker, 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 Fucker und so weiter. Es hat nur noch gewumst, du hast keine Feinheiten mehr rausgehört. Es war so völlig, dachte ich, okay, irgendwann soll das vielleicht auch aufhören, deinen Helden hinterher zu reisen.
Naja, ich meine, also Popmusik kann ja erstmal, also was Popmusik ja ganz toll kann, also besser als, finde ich, wahrscheinlich als Filme oder bildende Kunst oder Architektur oder so, ist so dieses unmittelbare, wir machen etwas inspiriert von der jetzigen Situation, vom jetzigen Zeitgeist und es mag irgendwie jetzt gerade die Welt bedeuten und irgendwas total krass auf den Punkt bringen, wenn man Glück hat, dann bleibt das, was man da gemacht hat, als solches für diese Zeit stehen. Also nur mal so ein Beispiel ist dann für mich sowas auch wie Insomnia von Faithless aus den 90ern oder so, was ich mir immer noch gut anhören kann, was mich aber voll in die 90er zurückversetzt.
Ja,
aber was macht man dann eigentlich damit? Ich meine, die Zeit geht weiter, das Werk bleibt halt stehen.
Mhm.
Versucht man das zu konservieren oder lässt man das komplett los und sagt, okay, das, was war, das war. Wir machen jetzt was ganz anderes und vergrätzen dann irgendwie Fans damit teilweise oder so. Weil wenn man die Songs in Version spielt, dass man sich nicht wieder erkennt, wie es ein Bob Dylan oder so machen soll. Mhm. Ich glaube, das ist einfach echt eine Schwierigkeit, mit der jeder, der das Privileg hat, erfolgreich zu sein, irgendwie eine Antwort finden muss. Und irgendwie finde ich, so ein bisschen kann ich alles verstehen.
Ich kann es auch verstehen. Ja. Wer es meiner Ansicht nach ganz großartig macht, sind die Pet Shop Boys.
Also ich bin ein riesen Pet Shop Boys Fan. Bei mir sind es die 4 P's, Pet Shop Boys, Prodigy, Prince und Pearl Jam, die Public Enemy vielleicht noch dazu, die mich unabhängig von dem ganzen Hip-Hop-Ding wirklich geprägt haben. Die Pet Shop Boys, ich weiß nicht, ich war 7, 8 Tourneen in meinem Leben, und ich mag die immer live ganz großartig, weil die sehr modern immer sind, indem sie es instrumentisieren, indem sie neue Melodien und auch neue elektronische Elemente mit reinbringen. Ich mag auch, dass sie auf den neuen Platten selten versuchen, sich zu kopieren, sondern auch neue Sachen machen und dann wieder modern klingen, immer trotzdem noch 2, 3 so Halbhits mit drauf haben und nicht nur irgendwie langweiliges Zeug, um was wir beim letzten Podcast auch schon gesprochen haben. Überhaupt kein Depeche Mode-Fan, aber die neue Depeche Mode-Platte hat mich echt weggeschlagen.
Ah, die musst du mal hören.
Die musst du wirklich mal anhören. Mhm. Die ist so tief, auch textlich großartig, von Gesang her so gut wie noch nie, finde ich zumindest. Und auch wirklich sehr, sehr traurig natürlich auch, aber unfassbar modern teilweise klingt die. Also wirklich,
wow. Ja, da habe ich auch viel Gutes drüber gelesen, ja. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen, reinzuhören.
Ist auch keine Reinhörplatte, sondern Zuhörplatte.
Okay.
Also wirklich so.
Muss man sich ein bisschen Zeit geben.
Ich habe es auch noch nicht geschafft.
Müsste echt machen. Unbedingt. Toll. Toll produziert, toll.
Ich war halt da
nie. Ich auch so nie.
Mir war das immer zu.
Ja, aber wenn ich ehrlich bin, es ist eine der wenigen Bands, die immer mal wieder Songs gemacht haben, also die irgendwie mich beeindruckt haben. Mhm. Also und auch.
Der Song immer schon, aber so, weißt du, so, die hatten ja schon eine Farblichkeit. So, und diese Farbe war jetzt nie die, die mich irgendwie scharf gemacht hat. Ich dachte, nee, ich brauche jetzt heute diese Farbe. So, das war einfach so. Für mich hat es immer so ein bisschen was Altes gehabt, so, weil immer so die Generation immer mit Depeche Mode. Und ich sage, das hat so ein bisschen was Abschlossendes gehabt. Aber also definitiv ein paar der Songs,
absolute Meisterwerke. Hört sich die neue Platte an.
Umso mehr freue ich mich, wenn es dann wirklich die neue geil ist, dann.
Das Beste seit
Violator, meine ich. Leben lang drauf
gewartet. Genau, ganz Leben lang. Du hast gerade News erwähnt. News ist ja auch von einer geilen Indie-Band, größer und mittlerweile ja nur noch Stadien, nur noch
genau,
die riesengroße Bühne.
Und mit Muse habe ich so ein bisschen die Geschichte gehabt, mahnendes Beispiel für mich, habe ich zum ersten Mal zur zweiten Platte gesehen als Trio, hat mich umgehauen, habe sie dann zur nächsten Platte gesehen beim Southside mit irgendwie schon so Orchester vom Band und so, war schon so, okay. Und dann habe ich sie zur Platte danach nochmal gesehen mit so riesen Pomp irgendwie in einer großen Halle und habe einfach gedacht, so, boah, jetzt ist es so groß geworden, dass es mich total verlassen hat.
Mhm. Wirklich, ja.
Ja, also bei mir total so. Also mich hat dieses, diese diese musikalische Virtuosität gepaart, aber mit diesem Punkigen, was sie so zu dritt voll, irgendwie hatten, es hat mich umgehauen von den ersten zwei Platten.
Voll. Ich glaube, so ein Song wie Muscle Museum, den schreibst du nur einmal im Leben. Das ist wirklich so,
wow. Ja, wahrscheinlich, ja.
Und aus dem aktuellen Genre raus, gibt es da was, wo du gerade hinterher feierst und sagst, das ist so was Neueres für dich, auch Bahnbrechendes oder mit den Konventionen Brechendes?
Also, zugegebenermaßen, ich komme in letzter Zeit sehr wenig zur Musik hören. Deswegen auch, wenn Leute hier den Podcast hören und Lust haben, mir Musikempfehlungen zu geben, wenn ihr gerade gehört habt, was ich so mag, wenn ich was hören sollte, dann schickt mir doch gerne Nachricht, ich wäre sehr dankbar dafür. Mich hat, wie schon gesagt, hat die letzte Stromae hat mich sehr beeindruckt. Und ansonsten höre ich momentan auch ganz gerne Musik, die das krasse Gegenteil macht, also die sehr zurückgenommen ist. Zum Beispiel mag ich sehr gerne das aktuelle Album der Sängerin Cat. Das irgendwie.
Ist die Blonde.
Ja.
Die.
Die sehr, also auch sehr, sehr.
Die hatte hier irgendwann mal einen Wettbewerb gewonnen von
Patsy
und war dann nämlich hier im Riverside. Und seitdem ist die mir ein Begriff und ich habe auch immer wieder was gehört, das ist fantastisch.
Das ist ich mag das wirklich sehr, sehr gerne.
Hast du mit dir zusammengearbeitet?
Nein, wir haben uns noch nicht getroffen.
Okay.
Wir haben nur einmal kurz irgendwann mal, das hat mich dann gefreut, mal ein paar Worte gewechselt über Instagram, weil sie die Doku auch gesehen hatte. Aber das hat mich auch deswegen gefreut, weil ich einfach die Platte davor echt auch viel gehört habe und auch die neue sehr mag.
Ach, cool.
Ja.
Cool.
Oh, lass uns auch noch über die Doku sprechen. Das ist ja ein Monster von Doku. Über 6 Jahre hinweg wurdest du quasi verfolgt. Ich glaube, der Einzige, der mehr hat, ist Kanye West mit seinen 20 Jahren Doku auf Netflix. Also bist Nummer 2 nach Kanye. Wie kam das damals zustande? Jetzt warst du ja nicht ein internationales Phänomen und hast Stadien gefüllt und trotzdem sagt eine Produktionsgesellschaft, ich habe jetzt Bock, den 6 Jahre lang zu folgen und daraus eine Monster-Doku zu machen. Wie war das?
Ja, also die Produktionsgesellschaft war Alyosha.
Okay, ah, okay.
So, der kommt Pausefilm.
Ja,
so.
Ja.
Und das war damals so, Alyosha hatte seinen zweiten Langfilm fertig gemacht, das war Trainer und ich hatte ja, wie bereits gesagt, hat dann Musik für die Filme gemacht und irgendwann rief er mich an und meinte, hey, ich wusste schon so von hin und wieder mal sprechen, so er möchte mal in ein anderes Feld rein, mal weg vom Sport auch und überlegt, in welche Richtungen und hat in alle möglichen Richtungen überlegt und irgendwann rief er mich da an und meinte, hey, ich habe irgendwie eine Idee, hast du irgendwie mal Zeit auf einen Kaffee in den nächsten Tagen? Meinte ich, ja, bin zufällig irgendwie heute in Bonn und dann, klar, das Treffen, so, dann haben wir uns getroffen und dann kam er halt mit diesem Vorschlag um die Ecke. Das war ein Schlag irgendwie, weil ich war wirklich sehr von Socken. Hab dann auch ein paar Tage überlegt, ob ich das machen möchte und ich glaube, also Alyosha hat ja danach auch einige Anfragen bekommen, wohl von Künstlern, die sehr viel erfolgreicher sind als ich, ob er die Dokus machen möchte. Und er hat mir halt einfach gesagt, so, ja, aber ich brauche eine Geschichte, also irgendwie etwas, wie damals so schön, als Alyosha mit dem Vorschlag zu mir dann kam, so, ja, irgendein Doku über mich machen. Ein damaliger Gitarrist von Voltaire, Marian, und auch ein guter Freund heute noch, irgendwie meinte so, aber es gibt auch schon so viele langweilige Dokus über erfolgreiche Menschen. ich glaube, Alyosha hat halt wirklich gerade einfach das gereizt, so dass ich halt schon viel auf die Fresse bekommen habe. So. Und dass ich halt irgendwie trotzdem mein Ding weitergemacht habe. Mhm. Ich hatte ja zu der Zeit gerade auch die ersten Schwarzstücke neu geschrieben und hatte erste Gespräche mit Leuten hier in Berlin aus der Industrie. Es sind dann später noch andere geworden und so. Aber irgendwie hat ihn, glaube ich, zu der Punkt gereizt zwischen so mit der Band ist es nach sehr viel Vorschusslorbeeren irgendwie den Bach runtergegangen und jetzt berappel ich mich gerade irgendwie wieder. Und die ursprüngliche Idee war, dass wir eine Doku über ein Jahr machen, dass es dann ein Album gibt. Mhm. Und ich habe ein bisschen länger für das Album gebraucht.
Sag mal.
6 Jahre dann.
Ja. 7 eigentlich sogar. Fast. Also so 2012 habe ich, das erste Stück geschrieben und 2019 kam die Platte raus.
Okay. Die ist noch auf Netflix, oder?
Doku. Ich habe heute Morgen geguckt, nein.
Nein, sind okay. Dann ist sie noch auf Dreisat oder wo findet man sie noch?
Hörst du das zufällig? Also gratis findet man sie im Moment nirgendwo. Oh, aber man kann sie für ein paar Euro, über die sich, glaube ich, Alyosha sehr freuen würde, kann man sie sich überall kaufen, wo es Filme gibt, Filme zum Leihen gibt, kaufen gibt.
Ja. Amazon überall, ja.
Genau, Amazon, Apple TV und so weiter.
Ja, cool.
Kann man ein bisschen was investieren für ein
paar Stunden. Nee, heute Morgen wollte ich noch mal kurz irgendwie nachgucken und dann ist das scheiße, ist
weg. Ja, die Lizenzen gehen immer. Auf der anderen Seite, gut, wenn es dann Geld dafür gibt. Hey, weil wenn die Lizenz bezahlt wird, und so viel Geld gibt es leider auch von Netflix nicht für Lizenzen. Ja. Man sagt ja immer, es ist dann toll, was man bei Netflix ist, aber ja, gut. Ja, super spannend, du hast gerade auch gesagt, so ein bisschen angedeutet, du hast das Öfteren auf die Fresse bekommen und mit der Band, du hast es echt gerade ein Stück weit so dramatisch beschrieben, nach wahnsinnig vielen Vorschusslorbeeren ging es dann im Bach runter. Wie geht man mit so einem Tiefschlag um, weil Voltaire war ja schon ein Name in der deutschen Musikszene, also war ein Begriff, war schon so ein Rising-Thema irgendwie.
Also vielleicht noch sagen, so, also wenn ich so sage, auf die Fresse kriegen, dann meine ich nicht von irgendwie bestimmten Leuten oder so, also den ich irgendwie, dass da irgendwer an irgendwas schuld wäre oder irgendwie sowas. Ne? Aber ich glaube, dass das, was ich erlebt habe, eigentlich sehr, sehr viele in irgendeiner Form erlebt haben. Also wahrscheinlich sogar sehr, sehr viel mehr als Leute, die irgendwie was anderes erleben, dass es irgendwie durch die Decke geht oder so. Nein, eigentlich mit ziemlicher Sicherheit.
Ja, ja,
so.
Absolut.
Und ich weiß nicht, ich habe einfach irgendwie mit der Musik, es ist für mich so irgendwie klar, das ist irgendwie mein Ding schon immer gewesen. Ich habe früher nebenher gejobbt, irgendwann konnte ich das dann lassen, aber das ist irgendwie so ein Teil von mir, so dass das irgendwie komplett dran zu geben, ist ja für mich einfach nicht in Frage gekommen. Mhm. Und dann, klar, habe ich auch Glück gehabt.
Mhm. Mhm. Aber gut, Glück kommt meiner Ansicht nach immer durch Fleiß, durch Ehrlichkeit und durch wirklich
ja,
auch machen. Glück
kann man auch, ja. Auch, aber natürlich, aber ich meine, ja, nicht nur. Also ich meine, es gibt Menschen, die sind super, 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 super fleißig und kommen trotzdem irgendwie nicht an den Punkt, dass sie irgendwie sich davon, weiß ich nicht, ein Brot kaufen können oder so.
Stimmt, auf jeden Fall, klar.
Also ich denke, es gehört halt beides dazu.
Auf jeden Fall.
Ja. Ja.
Und im September kommt dann die Platte Red Pill wird sie heißen, wenn das noch stimmt. Ein Matrix-Zitat oder?
Ja, also ich habe die Platte angefangen zu schreiben, als eigentlich so ein bisschen aus diesen Lockdowns raus, wo ich so gemerkt habe, so, also in den letzten Jahren konnte man ja sehr viel beobachten, wie sich so gesellschaftliche Diskurse auch so über das Netz verändern, also vor allem auch zuspitzen, was ja auch viel würde ich sagen, insbesondere rechtsextremistischen Tendenzen irgendwie sehr viel mehr Raum gegeben hat. In allen möglichen Ländern. Und als dann das gesellschaftliche Leben erstmal außen weggefallen ist und man sozusagen erstmal nur auf das zurückgeworfen war, habe ich ein bisschen andere Perspektive, also halt so die Perspektive mal darauf eingenommen, was ist, wenn das wirklich die Welt ist, was da im Netz passiert. So. Und da laufen halt viele mit dieser Fantasie irgendwie rum oder mit dem Versprechen, dass es irgendwie sowas gibt wie die rote und die blaue Pille und die einzige wahre Wahrheit. Und wenn du das irgendwie und alle anderen haben es nicht verstanden, aber wenn du mir glaubst, dann ich weiß, wie es läuft. Und das sind ja oft sehr einfache Lösungsangebote auf sehr komplizierte Umstände. Mhm. Mhm. Und ja, davon inspiriert habe ich angefangen zu schreiben.
Mhm. Wenn du gerade über das Thema Netzhass und so weiter und Netzkommentare eingehst, ich finde es auch, ich dachte, dass es mit der Corona-Pandemie so ein bisschen sich auch ausschleicht, dass die Leute, wenn sie wieder in ihr normales Leben zurück können, wenn sie wieder rausgehen können, wenn sie nicht das Gefühl haben, dass ihnen irgendwas verboten wird oder eingesperrt werden, dass es dann ein Stück weit ruhiger wird. Ich habe aber das Gefühl, dass es schlimmer geworden ist. Also ich habe bei mir, wenn ich irgendwas in linke oder eine LGBTQ-Richtung oder eine Klimaklebe-Richtung poste, was ich unterstütze und wo ich irgendwie dabei bin, dann kommt mittlerweile sogar schon aus dem weiteren familiären Umfeld, kommt dann so Nachrichten auf Facebook DM oder auf Instagram DM, wo dann irgendein Großonkel sich meldet und sagt, wie kannst du nur das Letzte und überhaupt.
Echt, ja.
Und ich dann versuche mit Argumenten so irgendwie. Es gab jetzt letzte Woche gab es das Thema, dass der Bundeskanzler zum Tag der Gleichheit irgendwie einen Regenbogenherz irgendwie veröffentlicht hat auf Instagram und ich habe das gepostet, sagt, danke lieber Bundeskanzler, echt ein gutes Zeichen und so. Und dann
war das nicht mal Angelo Merkel?
Angelo Merkel.
Dann kam echt so, ja, aber der Bundeskanzler soll mal gucken hier, dass er seinen Krieg in Kriegstreibe und so und uns Rentner kaputt macht und sich nicht um diese komischen Randgruppen kümmert.
War hässlich.
Und ich so, was soll ich denn? Dann schreibe ich zurück irgendwie und aber da hast du keine Chance mehr. Die Leute kriegst du nicht mehr raus ab einem gewissen Punkt irgendwie. Ich verstehe es gerade nicht, warum jetzt, wo eigentlich wieder doch für die meisten alles sehr, sehr gut und ordentlich ist.
Naja, also ich glaube, also wahrscheinlich ist das schwer, irgendwie das jetzt so einfach irgendwie zu erklären, aber ich habe das Gefühl so, wenn ich mir zum Beispiel die Klimabewegung angucke, da ist ein ziemlich großer Frust mittlerweile. So, es gab halt irgendwie mit Fridays for Future irgendwie so einen Aufbruch vor einigen Jahren. Jetzt passiert in der Politik, deswegen jetzt trotzdem auch noch nicht so viel mehr. Ein Stück weit kann ich das auch vielleicht verstehen, weil ich irgendwie denke, so, so Politik, die Einschnitte zum Beispiel für Menschen bedeutet, bedeutet für den einen größere Einschnitte als für den anderen. Und also mal sowas wie irgendwie Autofahren. So, ich brauche kein Auto, mich interessiert das nicht. Mhm. Wenn der Sprit irgendwie teurer wird, dann wird für mich das Touren teurer. Und natürlich wird mit Sprit Auto, wird natürlich irgendwie, weil es Dinge transportiert werden müssen, wird alles teurer. Aber ich meine jetzt so, in meinem direkten Alltag macht das nichts. Wenn du aber die Lebenssituation hast von, du bist irgendwie, weil du es dir eh schon in der Stadt nicht leisten kannst, über Familie hast, irgendwie rausgezogen und dein komplettes Lebenskonstrukt haut nur gerade noch irgendwie so hin mit Kita da und Schule da und Job da und Wohnen da. Wenn du irgendwie ein Auto hast und es dir und du es dir leisten kannst, extrem fand ich das zum Beispiel, als ich gerade noch in den USA irgendwie war, wo ich denken würde, da würde Bürgerkrieg ausbrechen, wenn, also weil komplette Infrastrukturen von Städten einfach so aufs Auto ausgelegt sind, dass da einfach nichts mehr funktionieren würde. So. Und da prallen halt einfach Realitäten aufeinander, die sind echt so schwer zusammenzukriegen. Und das ist, da habe ich halt auch, ja, da bin ich auch ein bisschen ratlos, leider, muss ich sagen. So, weil irgendwie ist klar, dass wir irgendwie den CO2-Ausstoß reduzieren müssen, wenn wir irgendwie noch ein bisschen was von dem Planeten haben wollen. Ich meine, ich finde das auch immer so ein bisschen, man redet so von Umweltschutz, aber eigentlich geht es ja darum, dass wir uns unseren Lebensraum bewahren. Der Erde ist das relativ egal. Also so.
Ob das noch nicht überlegen
Und dann verstehe ich aber natürlich auch so den Leidensdruck, den vor allem jetzt auch jüngere Leute irgendwie sehen, wenn man irgendwie auch sieht, keine Ahnung, was wir jetzt irgendwie für Dürren haben und so weiter, dass da halt einfach was passieren muss. Und das geht einfach in so eine Klemme. Da habe ich auch keine Idee, wie sich das irgendwie lösen soll. Und dann gibt es natürlich aber auch einfach viele, die Öl ins Feuer gießen und durch Falschmeldungen oder halt eben stark vereinfachte, polemisierte Lösungsangebote Menschenfischerei betreiben. Ich meine, polemisch, wir werden auf allen Seiten und so, klar, aber allen voran ja. Ich weiß nicht, so ich habe auch irgendwie das Gefühl, so, dass auch so eine Partei wie die AfD einfach sehr stark auch das verändert hat, wie heute Politik kommuniziert und diskutiert wird. Und das finde ich bedauerlich.
Ich habe da zwei Gedanken oder ein Gedanke, das vor kurzem begegnet ist. Ich war vor kurzem in Bremerhaven, da gibt es eine neue Partei, weil ich glaube, dass die AfD ausgeschlossen worden ist, weil sie zwei Wahlzettel hat. Ja, genau. Und die nennt sich BIW, Bürger in
Wut. Ne? Ja.
Ich hab das nicht glauben können. Und dann habe ich das Plakat gesehen. Alle wollen ihn bekriegen. Ihr seid dagegen, wählt jetzt, bla bla bla. Ich dachte erst, es wäre ein Titanic-Plakat, es wäre Satire. Ich habe es echt nicht glauben können, dass es ernst gemeint war. Und diese Bastarde haben über 20% geholt. Bürger in Wut. Das dazu. Und das ist nochmal ein weiterer Schritt, weiter von der AfD, wo du wirklich... Ich bin das Opfer und wenn wir gemeinsam kämpfen, können wir die da oben. Und wenn dann eine Stadt wie Bremerhaven dann 20% zieht, ist es echt schon, da müssen wir dagegen arbeiten. Und das ist echt staatlich. Und der zweite Gedanke, der mir gerade einfällt, die Klimabewegung und auch die anderen Bewegungen, die mit die wichtigsten Bewegungen sind, die wir gerade haben, weil alles andere ist irrelevant, ob der Benzinpreis steigt, ob wir was auch immer, wenn wir keine Erde mehr haben oder nicht mehr lebenswert hier sind und uns mit 80 Lichtschutzfaktor einsperren müssen und mit diesem Dyson Luftreiniger durch die, kennt ihr den Kopfhörer mit Luftreiniger?
Ernsthaft?
Von Dyson
habe ich noch gar nicht gesehen.
1.000 Euro Kopfhörer mit Luftreiniger, der einen Filter drin hat.
Ich habe einen Lüfter für 1.000 Euro, der ist auch schon schwarz.
Also wenn das unsere Realität ist, dann gut Nacht. Aber ich glaube, gerade diese ganzen Bewegungen haben ein bisschen das Problem, dass sie um die Blase drumherum niemand erreichen. Weil die haben einfach nur Lisa Neubauer, Punkt so. Und keine Testimonials, die 50 sind, die deren Sprache aussprechen. Und wenn die in die Kommunikation gehen, dann wird auch gleich versucht, dass definitiv alles richtig gegendert wird, dass das. Und damit sprechen die Menschen wie mein Vater mit seinen 70 Jahren einfach nicht mehr an. Der versteht es gar nicht, was die da schreiben, was die da erzählen. Und andere wiederum sprechen halt deutlich und einfacher. Ich glaube, wir müssten einfach in der Kommunikation aus diesen Bewegungen raus ein bisschen
poppiger oder auch schlagermäßiger werden. Das ist auch wirklich, das ist ja gar nicht negativ gemeint, ja, weil die 60er, 50er Generation ist mit einer anderen Sprache aufgewachsen, wie die 70er, wie jetzt die Nuller Generation. Und wir sprechen einfach, oder die Bewegung, habe ich das Gefühl, spricht nur ihre eigene Sprache und hört auch nicht richtig zu.
Vielleicht ein bisschen inkludieren.
Ja, inkludieren ist ein richtiges Wort. Mm. Und wenn du dir die Galionsfiguren anschaust aus den einzelnen Bewegungen, ja, die interessieren mein Vater oder meine Kumpels, mit denen ich auf dem Dorf aufgewachsen bin, oder auch deine, das interessiert die nicht, die hören da nicht zu. Ich bin alleine groß geworden, deine eigenen.
Ich bin alleine aufgewachsen.
Ich glaube, das ist echt so ein Thema und entsprechend hört man auch nicht zu. Und wenn Berlin auch sich gegen Klimaziele, gegen Klimaneutralität stellt und stimmt, und jetzt mit dem neuen Bürgermeister, der. Ohne Witz. Der hat ein Interview gegeben, jetzt muss ich ganz kurz bashen, letzte Woche, wo er zum Gendern sagt, er will nicht, dass seine deutsche Sprache, so wie er groß geworden ist, dass die verhunzt wird. Und der Irrsinn der Grünen, der muss jetzt aufhören.
Drehen wir mal die Uhr ein bisschen weiter zurück.
Ja, wir drehen sie weiter zurück.
Also ich kann ja verstehen, dass irgendwie, also ich kriege das mit dem Gender ja auch irgendwie noch nicht so bei mir rein. Ich finde aber irgendwie zum einen in offizieller Sprache finde ich das was anderes, in der Funktion finde ich das was anderes und ich finde das also in einer kommunikativen Funktion finde ich das was anderes so als Politiker, Sprecher.
Ja.
Und dann ich finde es ja gut, wenn Leute das so reinkriegen. Ich kenne halt auch einfach eine ganze Menge Leute um mich rum, die machen das halt völlig natürlich und das wirkt halt auch null gestelzt oder so. Und vielleicht komme ich da irgendwann auch mal hin.
Aber ja, das ist ja auch, wir sind ja auch anders, wir sind auch anders aufgewachsen, wir sind anders sozialisiert worden und wir müssen es halt uns erlernen. Meine Kinder, wie auch immer, die werden das Natürliche machen. Dann habe ich vor kurzem auch so ein Argument gehört, ja, lest du mal ein Buch, wo komplett gegendert wird, das kannst du ja nicht mehr lesen. Ja, es wird die ersten 6-7 Bücher dauern, wo es mich wahrscheinlich stört, wenn ich es lese, weil ich ein anderes Leseverhalten habe. Aber spätestens beim 10. oder 15. Buch überliest du das ja auch oder liest mit. Diese ganzen Sachen, die gerade passieren, wir haben jetzt viel über negative Dinge gesprochen, es passiert auch wahnsinnig auch schöne Dinge. Ich habe auch das Gefühl, dass es wieder mehr Bindung gibt zwischen einzelnen Menschen, bessere Freundschaften, engere Freundschaften gibt, zumindest in meinem privaten Umfeld. Diese ganzen Dinge, die gerade um dich herum passieren, du bist, wie wir jetzt auch gerade mitkriegen, ein sehr reflektierter und sehr nachdenklicher Mensch. Es spielt ja sicherlich auch in deiner Musik eine Rolle und es sind Einflüsse. Musst du dich manchmal selber so ein bisschen zurücknehmen und sagen, jetzt lasse ich mal wieder mehr positivere Einflüsse rein oder brauche ich diesen Protest vielleicht auch oder ist es komplett abgekoppelt?
Abgekoppelt ist eigentlich nichts, aber ich bin bei jedem Lied, das ich für mich schreibe, immer in dem Streit mit mir selber, dass ich auf der einen Seite diesen Anreiz brauche, ein Lied zu einem Thema machen zu wollen, was in der Regel Dinge sind, die mich beschäftigen und die mich auch negativ, wenn man so will, beschäftigen, also die mich halt einfach nicht loslassen. Und dann ist es aber auch so, dass ich mit meiner Musik auch gerne Menschen was geben möchte. Mhm. Und ich möchte nicht, dass ich will nicht irgendwie, also ich gucke mir jedes Lied dann auch an und denke dann irgendwie auch nach, so ist das wirklich jetzt so, wie ich es stehen lassen will oder lade ich da vielleicht irgendwie einfach was ab oder so. Und also manchmal habe ich auch Songs geschrieben, wo ich dann das Gefühl hatte, dann denke ich, das war gut, die jetzt zu schreiben, aber das ist einfach, das muss ich nicht nach außen tragen. Das kann ich, das ist dann irgendwie für mich. So. Und ich versuche eigentlich immer eine Vermittlung hinzukriegen und am besten, also ich glaube so die Songs von mir, die ich wirklich gerne mag, in denen habe ich es für mich zumindest, ganz subjektive Sache natürlich, aber es irgendwie geschafft, etwas, was mich sehr beschäftigt und was ich gerne mit Menschen teilen möchte, auf eine Art und Weise zu vermitteln, dass es und wenn auch emotional, aber halt irgendwie verstanden wird, ja, und das, also das Menschen berührt und ich dann auch Kommentare kriege, dass es, weiß ich nicht, vielleicht einen Anstoß gegeben hat oder einem irgendwie ein bisschen Hoffnung im Moment gibt, dass man sich vielleicht auch mal verstanden fühlt oder so, das ist mir schon auch wichtig.
Was wünschst du dir so für fürs nächste Jahr, für deine musikalische Zukunft, so ganz kurzfristig? Was wäre so dein Wunsch?
Ich freue mich jetzt erstmal sehr, sehr drauf, meine nächsten Singles zu veröffentlichen. Dafür habe ich neben sehr lange an der Produktion arbeiten und sehr, sehr viel Spaß an den Songs haben, die auch sehr unterschiedlich sind. Manche von denen sind auch ein bisschen eher so frei raus. Also jetzt gar nicht so nachdenklich. Da war ich jetzt auch im März in Los Angeles und habe da mit Leuten zusammen einen Kurzfilm gedreht, der über die nächsten drei Singles geht, cool. So in drei Teilen. Und da arbeiten wir gerade noch ein bisschen dran und da freue ich mich sehr drauf, das zu veröffentlichen, und dann freue ich mich sehr auf das Album. Und und dann habe ich einfach Bock, echt ein bisschen auf Tour zu gehen.
Geil.
Wir freuen uns auch.
Klingt alles perfekt eigentlich.
Klingt wunderschön.
Ich drücke dir alle Daumen.
Danke.
Wir sind schon wieder am Ende unserer schönen Stunde. Es war wirklich ein außergewöhnlich schönes Gespräch. Vielen, vielen Dank auch für deine Offenheit.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir haben am Ende immer das Thema, dass wir auf unsere Playlist Tipps raufhauen, also musikalisch. Das kann alt sein, das kann neu sein. Wie immer sagen wir es unseren Gästen viel zu spät, dass sie sich darauf vorbereiten können. Das heißt, ihr habt jetzt kurz Zeit, in eure Playlist auf Spotify oder Apple Music zu gucken und zu überlegen, was ihr draufhauen möchtet. Immer drei, vier Songs. Und dann hast du noch die letzten Worte. Ich fange an, damit ihr kurz Zeit habt, weil ich bin da ja immer strebermäßig vorbereitet. Ich hau auf die Playlist.
Oh, Alter.
Jetzt machst du es aber mein Strebertum.
Jetzt mach ich was nicht an, das macht hier keinen Quatsch.
Song of Life, dann hau ich drauf. Eisbär von Brutalism 3000.
Okay.
Ja. Mal wieder was aus einer anderen Ecke. Und dann aber dazu passend auch Our Last Night von Economist.
Dankeschön. Und ich hau auf meine Playlist drauf. Die letzte Single von Freund Olsen, Tränen auf Nikes aus der EP. Hier deine Blumen. Ich finde die unglaublich schön, die EP. Ich liebe sie und ich finde auch unseren letzten Podcast hat auch wahnsinnig Spaß gemacht.
Voll.
Dann war ich vor kurzem bei den Schlossfestspielen bei der Berliner Orchester, das Babylon Orchestra, ein Orchester aus unterschiedlichen Geflüchteten, die aber schon seit ganz langer Zeit auch teilweise in Deutschland leben und die so eine Art Weltmusik, Filmmusik, ich weiß nicht, es war einfach total wunderschönes Konzert mit 12 Orchestermitgliedern auf der Bühne, aus der ganzen Welt Musik gemacht. Der Song heißt Noir. Dann, ich habe immer 5 drauf, Max Richter hat sein eigenes Album Sleep nochmal sich neu angeschaut. Die Platte heißt Sleep Tranquilite Bass. Daraus den Song Tranquilite One featuring Clarice Jensen und Brian Snow. Dann natürlich von Schwarz und Marc Pinaschow Time to Sleep. Und weil ich in 2 Wochen wahrscheinlich Thema Helden werden älter zu Wu-Tang Clan auf die Wohlheide gehen, wünsche ich mir Cream von Wu-Tang Clan. Na, es kommt übrigens auch.
Helden werden älter.
Okay, 4, ja?
3, 4,
5,
6, 7, 8, egal.
Ich fange erstmal an mit Track von Megalo, Routine, Soundtrack auch von der Serie Sam 1,
oh ja,
die
großartig.
Ich fantastisch finde. Ganz toller Soundtrack übrigens auch unter anderem von Boris Rogowski. Dann nehme ich von
Sam auf, nicht auf Netflix, sondern auf Disney Plus.
Auf Disney Plus, genau. Ja. Auch von einer Freundin, mit der ich auch arbeite, ganz, ganz tolle Sängerin aus der Schweiz, Dana, das Lied Making Up a Dead. Kein Lied, was ich mit ihr geschrieben habe, aber geht mir sehr, sehr nah, das Lied. Dann von Anoki, Sie bauen eine Mall.
Der
mega
Rapper?
Ja, mega Künstler, und ich weiß nicht, dieses Lied kam im Lockdown raus und ich fand es vor allem mit dem Video zusammen fand ich es einfach großartig. Und dann von Stromae L'Enfer.
Nice, vielen Dank.
Nice.
Und wie angekündigt, du hast die letzten Worte des Podcasts. Vielen Dank, Henne. Vielen Dank, Roland.
Oh, die letzten Worte, das klingt immer so ein bisschen so wie in der Kirche oder so.
So
ist relativ ähnlich.
Ja, ein bisschen, okay.
Nein, musst du gar nicht.
Seid alle nett zueinander. Nein, nein, aber über alles, also wobei wir schon einfach auch gesprochen haben, so ich glaube irgendwie wäre irgendwie wünschenswert, dass wir alle wieder ein bisschen mehr die Sprache des anderen verstehen.